Willkommen zu einer neuen Folge von Africa with Andre, wo wir Afrika feiern, one story at a time.
Ich habe vor kurzem von den Chem Chem Lodges in Tansania gehört, eine Gruppe von drei Lodges in der Burunga Wildlife Management Area, was zwischen dem Tarangire Nationalpark und dem Lake Manyara liegt, die von den Besitzern geführt werden, also die Lodges, nicht die Lakes. Zwei Sachen haben meine sofortige Aufmerksamkeit geweckt. Am wichtigsten ist der Erfolg mit der Wiederherstellung des Kwakuchinja-Korridors. Das ist ein Landstrich zwischen dem Nationalpark und dem Manyara-See. Der Korridor wurde 2009 für aufgegeben erklärt, aber dank der Arbeit der Chem Chem Association zusammen mit den lokalen Gemeinden nutzen die wilden Tiere diese Verbindung nun wieder erneut. Elefanten haben vor kurzem begonnen, wieder im See zu baden, nachdem sie über 40 Jahre lang ferngeblieben waren. Das muss ein wirklich beeindruckender Anblick gewesen sein. Zweitens hat Chem Chem die Slow Safari erfunden. Eine Art Safaris zu machen, die viel entspannter und persönlicher und auf den Moment ausgerichtet ist. Traditionelle Safaris beginnen ja meistens sehr früh und enden recht spät und man verbringt viel Zeit mit anderen Gästen. Die Slow Safari hat all das verändert. Fabia ist Miteigentümerin von Chem Chem und ist heute zu Gast bei uns. Hi Fabia, herzlich willkommen.
Hallo Andro, danke, dass ich bei dir sein darf.
Sehr, sehr gerne. Erzähl uns doch mal kurz, wer ist Fabia? Wo bist du aufgewachsen und wie bist du in Tansania gelandet sozusagen?
Wie man mit meinem Dialekt hört, ich komme aus der Schweiz und zwar aus der Zentralschweiz. Ich bin am Vierwaldstättersee in Luzern groß geworden und bin dann nachher auf die Bank und habe dort 12 Jahre lang in Investmentbanking gearbeitet. Mhm. Und 2005 hatte ich dann so gedacht, es wäre mal gut, sich weiter zu bewegen und neue Horizonte in Angriff zu nehmen. Und somit hatte ich dann mich entschieden, einfach mal zu sagen, das war schön und jetzt mal schauen, was sonst auf mich zukommt. Ja. Ich bin dann zu Freunden gefahren und habe dort Nicolas, mein Partner, der Franzose, kennengelernt. Ja. Er war anno dazu mal 2005 bereits in Tansania, mhm, und hat mir von seiner vagen Idee erklärt, dass er gerne so eine Safari-Lodge aufbauen möchte, aber nicht im traditionellen Sinn, sondern sehr stark verknüpft mit Wildlife Conservation. Das heißt, dass er nicht einfach nur im Nationalpark sein möchte, sondern die Idee war, selbst ein Naturschutzrevier zu pachten, um dort wirklich aktiv mit etwas dabei zu tragen, wie man die Wilderness weiter überleben kann.
To make a difference in a sense. Nicht nur Touristen was zeigen, sondern auch einen Unterschied machen vor Ort.
Und auch für die Touristen, dass es einfach nicht so 0815 ist, sondern dass man den Gästen wirklich the essence of the wilderness zeigen kann. Und die sieht man leider, erfährt man leider nur ganz wenig, wenn man den ganzen Tag auf einem Jeep sitzen muss und nicht die Möglichkeit hat, selbst den Grund unter den Füßen zu spüren und sich wirklich ohne Druck in diese Wildnis hineinleben kann.
Ja, und dann bist du nach Tansania gezogen und verbringst jetzt mehrere Monate im Jahr auch dort, oder?
Ja, also dann haben wir dann 2005, also ziemlich blauäugig, und also ich habe dann einen Businessplan aufgebaut und all das, aber groß hinterfragt haben wir die Operation nicht. Ich weiß immer noch nicht warum, aber wie man so schön im Wilhelm Tell sagt, dem Mutigen gehört die Welt.
Genau. Also
das stimmt bestimmt in diesem Fall. Ja. Und dann hatten wir dann während 2 Jahren für so eine Concession, ein Reservat gesucht, haben dann 2008 unterzeichnet, 9 und 10 haben wir dann die erste Lodge gebaut und 2011 haben wir dann die Chem Chem Lodge eröffnet.
Für diejenigen, die sich vielleicht mit Manyara und Tarangire nicht auskennen, erzähl uns doch in ein oder zwei Sätzen, wie man dieses Gebiet versteht. Was ist daran so besonders?
Also Tarangire und Manyara sind südlich von der Serengeti, beim Grabenbruch unten. Die Serengeti ist dann auf der Plattform. Wir liegen etwa auf 1000 Meter Höhe. Der Unterschied zur Serengeti ist ja sehr bekannt von ihren Steppen, von der Weite. Und dann die Skopien, diese großen Felsblöcke, die da rumliegen. Tarangire ist sicherlich am meisten bekannt für seine eher liebliche Atmosphäre mit den ganz vielen Baobab, Affenbrotbäumen, heißt es, glaube ich, auf Deutsch, die sich am Fluss Tarangire entlang wachsen. Ich glaube, das ist der große Unterschied, dass es landschaftlich ist ein ganz anderes Bild. Ja. Tarangire ist der Nationalpark heute in Tansania, der noch die größte Elefantenpopulation hat. Das sind über 3000 Elefanten.
Wow.
Und der wurde auch in diesem ganzen Massaker, das so zwischen 2012 bis 2018 sich ereignet hat in Tansania, wo ja jede 15 Minuten fast ein Elefant umgebracht wurde von Wilderer, der wurde relativ verschont. Okay. Und Lake Manyara ist ein alkalinhaltiger See, der sehr bekannt ist auch für die Zugvögel der roten Flamingos, die dorthin kommen, wenn der Wasserpegel korrekt ist und der Alkalingehalt genug ist, liegt direkt vor dem Escarpment, also da gehen die Felsen relativ dann steil in den See rein und ist bekannt, wenn man so hört, von den neuen Löwen, die da in den Bäumen wohnen. Die klettern da auf die Bäume, das ist also das USP von diesen zwei. Der Lake Manyara hat einen Zugang zum Gorongoro-Krater und zum Serengeti-Ökosystem, aber der Nationalpark von Tarangire ist isoliert. Der hat keinen Nationalpark, ein anderes Reservat, das an den Nationalpark grenzt. Ja. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass der Tarangire-National weiterhin Möglichkeiten hat, sogenannte Korridors, wo diese Tiere von einem Ecosystem ins nächste wandern können. Und das ist der Korridor, wo Chemchem drin ist.
Ich glaube, in irgendeinem Video, das ich gesehen habe online, wurde dieser Korridor eben als Schaffung eines guten Lebensraums für Tiere, in dem sie sich frei bewegen können, aber auch als Sicherstellung, dass die umliegenden Gemeinden Raum zum Entwickeln haben. So wurde das beschrieben. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Essenz, was ihr da macht, ist genau diesen Freiraum, den du gerade gesagt hast, für die Tiere zu schaffen, aber die Communities, die dort in der Umgebung leben, nicht sozusagen rauszuschmeißen, dass die quasi mit eingebunden werden. Wieso ist dieser Korridor so wichtig?
Ja, also der Korridor wurde von Hunderten von Jahren von den Tieren selbst erschaffen. Also das ist nicht ein man-made Korridor, wo man das sich so vorstellt, sondern das gibt es ja überall weltweit, diese Tierwanderungen. Das sieht man ja auch bei uns, wo man dann so Brücken machen muss über die Autobahn und so, dass die Tiere wieder weiter wandern können. Und grundsätzlich sind diese Korridore geschützt in Tansania, damit eben diese verschiedenen Ökosysteme auch weiterhin verbunden bleiben.
Ja.
Wenn diese Korridore aussterben und die Tiere nicht mehr die Möglichkeit haben, frei zu wandern, dann sind das für die abgeschotteten, dann sogenannten Insel-Ökosysteme lebensgefährlich. Und das ist dann eine große Bedrohung für die Biodiversität.
Ja.
Und deswegen war es sehr wichtig, speziell für Tarangire, der sehr wenige solche Korridore hat, die meisten sind ausgestorben, dass wir wirklich alles daran gesetzt haben, dass wenigstens dieser Korridor wieder belebt werden kann.
Aber wenn das so eine historische Migrationsroute ist, dass die Tiere über Jahrzehnte, Jahrhunderte gebraucht haben, wieso war es dann, bevor ihr ankam, wieso war es dann verlassen? Was hat dazu geführt?
Das ist der Wachstum der Menschheit, die natürlich sich ausbreiten und es hat ein bisschen mehr Menschen in dieser Region. Die Bevölkerungsexplosion in Tansania ist ja sehr groß, hat immer noch eine der größten Bevölkerungswachstüme in Afrika. Das heißt, für die Bevölkerung, wenn sie nicht wirklich einen Profit sehen von den wilden Tieren und sie nicht merken, dass Wildschutz eigentlich etwas Positives ist für sie, dann sehen sie in diesen ganzen wilden Tieren nur eine Bedrohung. Wir müssen nicht weit schauen. Also, was bei uns in den Bergen mit den Wölfen und den Bären passiert, das ist genau das Gleiche. Ja. Das Zusammenleben zwischen Wildtieren und Mensch ist für beide, kann für beide sehr bedrohlich sein. Ja. Und deswegen hatte natürlich die Bevölkerung nicht großes Interesse, sich irgendwie da um Wildschutz zu kümmern, weil sie überhaupt nicht vom Tourismus profitiert haben, weil der Tourismus fand ja nur im Nationalpark statt. Und alles, was im Nationalpark stattfindet, da profitieren die umliegenden Communities nichts davon. Und deswegen war es dann so wichtig, wie wir ankamen, dass wir diesen Korridor zusammen mit 10 Dörfern, also die 10 Dörfern gehört dieses Land, die haben es uns verpachtet. Ja. Und die werden jetzt jedes Jahr durch die Pacht von uns entgeltet. Wir stellen ja über 70% der Leute aus diesem Korridor an. Jeder Gast bezahlt so eine Tourismus-Tax, die direkt zu diesen Dörfern geht. Und das ist eigentlich das erste Mal, dass sie gelernt haben, dass Wildschutz, auch wenn es bedrohlich für sie ist, wenn man das richtig managt, durchaus ein sehr interessantes Investment sein kann.
Ja, ja. Aber wie stelle ich mir das dann vor? Also da war dieser Korridor, dann ist die Bevölkerung gewachsen, dann sind sie in diesen Korridor quasi, haben sie dort Häuser und so gebaut, das heißt, die Tiere...
Sie haben keine Häuser gebaut. Gesetzlich
geschützt
war das immer ein geschütztes Land. Aber wenn da natürlich niemand richtig hinschaut und Tansania, das ein Entwicklungsland ist, hat natürlich so viele andere Baustellen, als sich da um diesen Korridor zu kümmern. Man muss sich einfach immer in Erinnerung rufen, 40% der tansanischen Fläche ist geschütztes Land oder war. Und das ist natürlich ein wahnsinniges Erbe, die sie da mit sich schleppen, um das zu finanzieren und gleichzeitig zu ermöglichen, dass das Land auch sich entwickelt, so wie der Westen sich das vorstellt, ist eine große Herausforderung. Das war so, meistens war das, dass die Leute dieses Land dann gebraucht haben, um Acker zu betreiben oder mit den Kühen zu grasen. Die Felder haben sie so, aber nicht wirklich da jetzt im Quacachinja-Korridor, Gott sei Dank, weil der andere Korridors, da hat man dann Siedlungen und dann ist es eigentlich heutzutage unmöglich, diese Menschen umzusiedeln.
Ja, okay.
Bei uns hat keine Siedlungen gehabt.
Das hatte ich schon fast befürchtet, aber das hat eure Arbeit etwas einfacher gemacht. Aber trotzdem war es ja wichtig, die Community mit einzubeziehen. Das war, glaube ich, ein großer Teil eurer Vision. Wie habt ihr die Community einbezogen und sichergestellt, dass sie auch Verantwortung mit übernehmen, dass das erfolgreich wird?
Da braucht man ganz, ganz viel Zeit. Das kann man sich nicht erkaufen. Das ist egal, wie viele Millionen man dann reinbläst. Und je schneller man macht, umso weniger hat es Halt. Wir mussten ganz geduldig sein. Und den alten Menschen von den Dörfern, die haben so Gruppen, mit denen mussten wir uns zuerst zusammensetzen. Dann hat man sich mit der Dorfregierung zusammengesetzt, dann hat man sich mit der Bundeslandregierung und so hat man sich da hochgeschaffen. Und da ging es dann 2 Schritte vorwärts und 3/4 zurück und dann ging es mal 3 Schritte wieder zurück. Ja. Aber das Wichtigste war, dass man geduldig ist, dass man Präsenz zeigt, dass man der Bevölkerung erlaubt, zu sehen, dass wir es ernst meinen. Es gibt ja viele Organisationen, die kommen mal rein, dann sind sie 2-3 Jahre dort, dann klopfen sie sich selbst auf die Schultern und gehen wieder, aber das bringt meistens weniger als mehr. Ja. Aber es war wichtig, dass es nicht nur wir brauchten Mut, um das zu machen, sondern die Communities mussten auch Mut erweisen, dass sie uns vertrauen und dass sie sehen, dass wir nicht nur ihnen sagen, das darfst du nicht und das darfst du nicht, sondern dass sie mit uns begannen, die Vision zu teilen, dass man aus diesem Land viel mehr machen kann, wenn man es richtig mit Wildlife Conservation verwaltet. Das ist ein stetiger Dialog, wo man mit den Leuten zusammen diese Entwicklung machen kann. Und sie müssen schlussendlich das wollen.
Ja.
Sie müssen schlussendlich realisieren, dass sie mehr rausbekommen von einem lebenden Elefanten, denn von einem toten Elefanten.
Ja, ja, das muss eine große Arbeit gewesen zu sein, eure Vision ihnen darzustellen, auch auf eine Art, denn ich meine, sie werden auch am Anfang gefragt haben, what's in it for me, dass sie dann verstehen, was
ja, ja, sie haben sehr schnell verstanden, dass sie Geld bekommen,
ja,
aber dass
ja,
es ein Vertrag ist, der beidseitig respektiert werden
absolut,
muss.
Das, absolut.
Aber, das war aber dann auch, eine andere Geschichte.
Ja, aber auch das längerfristige, wie du sagst, dass ihr viele, viele Leute aus der Community anstellt in den Lodges. Das heißt, es ist dann nicht nur dieses 1, 2, 3 Jahre, wie du erwähnt hast, sondern auch, dass es ein längerfristiges Projekt ist. Und ja, so Vertrauen zu schaffen, ist nicht immer easy.
Wir mussten auf jeder Ebene, oder wir müssen auf jeder Ebene daran bleiben. Das heißt, wir beginnen schon in der Primarschule, dass wir den Kindern so Umweltunterricht offerieren, zusammen mit der staatlichen Schule. Wir machen alles über staatlichen Schule.
Ja.
Da gibt es verschiedene Organisationen. Wir arbeiten mit Lesson in Conservation, die kommen dann in die Schule, machen dann so eine Woche, dass die Kinder den Zugang bekommen, was ein Schmetterling ist und wie schön es ist, wenn man einen Baum pflanzt. Wir nehmen die Kinder selbst auf Safari. Wenn sie dann in die Oberstufe gehen, haben sie die Möglichkeit, 3, 4 Tage auf eine Safari zu gehen, wie die Gäste. Dann haben wir jedes Jahr ein großes Fußballturnier, wo die 10 Dörfer gegenseitig gegeneinander spielen. Das sind jetzt über 36 Teams. Das ist nationwide wird das gesendet. Also wir hatten schon 2 Spieler, die gescoutet wurden, die in der Nationalliga jetzt spielen.
Wow.
Und es ist so ein Abwägen von, wie viel wollen wir noch Polizist sein, aber wie viel wollen wir auch wirklich den Leuten sagen, das ist euer Land, wir sind nur hier,
genau,
euch zu zeigen oder mit euch eine Lösung auszuarbeiten, wie ihr längerfristig viel mehr aus diesem Korridor bekommen könnt, als wenn es einfach Overgrazing macht mit all euren viel zu vielen Kühen.
Und hat das funktioniert, dass manche aus der Community die Verantwortung dafür übernehmen, dass jetzt einfach mal ganz, ganz platt gesagt, wenn ihr jetzt sagt, okay, wir ziehen jetzt aus was auch einem Grund weg, dass das erhalten wird?
Ich glaube, die Wurzeln sind da. Ich würde jetzt noch nicht die Hand ins Feuer legen, dass wenn wir jetzt morgen abreisen, dass in 5 Jahren da noch der Korridor so steht und dass da nicht irgendjemand wieder versucht, im Korridor irgendwelchen Mais anzupflanzen und Kühe da reinzubringen. Aber wir sehen unterschiedliche Entwicklungen in einzelnen Dörfern und es gibt 2, 3 Dörfer, die werden auch anders geführt, die haben einen anderen Leadership, wo mehr Engagement und mehr Verständnis gezeigt wird wie andere. Aber ich denke, das ist normal.
Absolut. Wie hat sich das angefühlt, als die Tiere das erste Mal wieder diesen Korridor benutzt haben, als die Elefanten endlich mal wieder am Manyara-See waren?
Das erste Mal, wie dann die Guides, die gesehen haben, wie die Elefanten jetzt da in den See gehen, das war sehr emotional. Das war schon ein sehr bewegender Moment und ist immer noch bewegend, weil daran gewöhnt man sich nicht so schnell. Das ist auch schön so.
Ja. Ja, ist schön, wenn man sieht, dass das, was man aufgebaut hat, auch wirklich Früchte trägt. Ich finde es übrigens toll, Fabio, dass das, was du vorhin gesagt hast, dass ihr die Kinder auf Safari nimmt, so wie die Gäste. Das heißt, die schlafen dann auch in Cem Cem und machen dann die Pirschfahrten, oder?
Na, bei uns gehen sie nur, wenn sie noch kleiner sind, so das ist so 3., 4. Klasse, dann kommen sie einfach einen Tag, gehen mit unseren Guides auf die Pirschfahrt. Und wenn sie älter sind, das heißt, dann sind die so 15, 16, dann gehen sie mit so einem Overlander-Truck, der ist ausgestattet für so, es ist mehr so Budget-Safari, aber für Kinder ist das viel lustiger.
Ja.
Da sind dann 20 Kids und 5 Betreuungspersonen, die lernen dann was anderes als das zu Hause, weil die gehen ja nie auf Schulreise. Und wir nehmen sie dann einen Tag zum Krater Ja. Dort wohnen sie so in einer Jugendherberge. Mhm. Danach gehen sie in der Serengeti. Dort schlafen sie in Zelte, die sie selbst aufbauen und am Lagerfeuer kochen.
Cool.
Aber viele dieser Kinder wohnen ja wirklich noch in sehr bescheidenen Häusern, wenn man den Häuser sagen kann. Und das ist der Impact, glaube ich, dass die Kinder auch mal den Horizont öffnen, dass man denen mal was Neues zeigt und ihnen auch die Schönheit ihres eigenen Landes ermöglicht zu entdecken, finde ich sehr wichtig.
Ja, das ist einerseits finde ich super, dass sie genau das sehen, was ist hinter dem nächsten Dorf, von dem ich schon mal was gehört habe. Ich habe ja auch ein Interview gemacht mit der Hilma aus Namibia, die einen Kinderatlas von Namibia und Kinderatlas von Afrika aus genau dem Grund geschrieben hat, um zu zeigen, hey, wie sieht mein Kontinent aus, wie sieht mein Land aus? Aber auch eben, damit sie erfahren, weshalb kommen Touristen nach Tansania? Was wollen die hier sehen? Wenn sie das verstehen, das verankert dann nochmal genau die Arbeit, die ihr dort gemacht haben und wofür sie dann diesen Korridor haben. Finde ich super, finde ich wirklich toll.
Und es ist etwas Positives, wie ich gesagt habe. Wir werden natürlich oft in den Dörfern gesehen als die, die nur immer alles verbieten. Und da muss man schon auch ein Gegengewicht reinbringen, dass die Leute die Freude auch sehen an den Tieren und an der Wildnis. Ja. Und dass man da positive Emotionen an diese Tiere binden kann.
Genau. Die Chem Chem Association, die ihr gegründet habt, ist in vier Bereichen tätig, mit vier Säulen. Also eines ist Naturschutz, eins ist wirtschaftliche Stärkung, eins ist Bildung und eins ist soziales Engagement. Leider haben wir hier nicht genug Zeit, um über alle zu sprechen, aber ich mache eure Webseite in die Shownotes, damit die Zuhörer da ein bisschen durchstöbern können. Aber Fabi, erzähl mir von einem deiner Lieblingsprojekte oder Lieblingserfolge, was nicht der Korridor ist.
Ja, eben der Korridor, und dann habe ich ja schon erwähnt, diese ganzen sozialen Engagement mit dem Fußball und mit den Kindern, mit der Education. Und dann haben wir, ich glaube, das ist fast das Wichtigste, weil wenn man die Bevölkerung wirklich auffangen möchte und denen ein Tool geben möchte, dass es ihnen besser geht. Wir machen so ein Economical Empowerment Programm, das geht 3 Jahre, wo wir die Leute dazu animieren, einen Kurs zu belegen. Da lernen sie zuerst zu sparen und dann machen die so Community Banks. Dann sind das vielleicht 10 Frauen, die tun sich zusammen, die machen dann so wie eine kooperative Bank. Da legt jeder mal, weiß ich, $3-4 rein. Und dann müssen alle einen Businessplan schreiben und dann können sie von dieser Bank dann einen Loan beziehen und dann werden sie ausgebildet. Wir haben 4 Business Branches eruiert, was in unserer Area gut möglich ist. Das ist Honig, Sonnenblumen, Hühner und eine spezielle Art von Agrikultur. Ja. Und da werden sie dann speziell von Spezialisten während 3 Jahren ausgebildet, wie man eben am besten so eine Hühnerfarm aufbaut, wie man die Hühner züchtet, wie man die dann aber auch verkauft. Sie lernen wirklich wie eine Lehre eigentlich.
Ja.
Und nach den 3 Jahren, wir haben eine Erfolgsrate von etwa 85%, die diese Lehre, sage ich mal, abschließen. Die meisten verdoppeln ihr Einkommen und wir gehen jetzt in die zweite Phase, wo dann die wirklich Ambition haben, die Möglichkeit haben, einen neuen Businessplan uns vorzustellen und dann zusammen mit einer lokalen Bank wieder einen Kredit aufnehmen können, aber nicht zu Wucherzinsen von 18, 19, 20, was immer, sondern wir konnten das so mit einem Incubation Fund ausrichten, dass wir das für 5% ihnen ausgeben können. Diese Loans werden auch zu 90% zurückbezahlt, ist relativ ein kleines Risiko, aber man muss ja den Leuten wirklich die Möglichkeit haben, einen erfolgreichen Start zu haben. Dann werden sie nochmals 3 Jahre von uns begleitet, halt auch Rückschläge gibt es immer. Und dann ist es ja sehr wichtig, dass sie den Zugang haben, mit jemandem das zu besprechen, um den Rückschlag als eine positive Learning Curve zu integrieren und weiterzumachen. Und das kommt bei der Bevölkerung extrem gut an, hilft natürlich, sind etwa 80% Frauen, die daran teilnehmen, hilft natürlich das häusliche Einkommen, ja, und das Selbstbewusstsein der Frau und die Unabhängigkeit der Frau auch zu stärken.
Ja, finde ich super. Was machen die Männer? Die Männer haben doch nicht alle Arbeit.
Nee, die haben ihre Kühe.
Ah, ja.
Und da braucht es etwas mehr Mut, dass der Mann zugeben kann, dass er ja auch etwas anderes eventuell noch lernen kann. Das sind dann meistens so, ich würde mal sagen, die Altersgruppe so zwischen 30 bis 40, die sich in diese Programme anmelden. Und jetzt haben wir in diesem Jahr angefangen, bei den Jugendlichen etwas Ähnliches zu machen, und zwar bevor sie die Schule abschließen. Es hat ja nicht jeder die Möglichkeit zu studieren, sondern die müssen ja dann oft auch verdienen und haben kein Geld. Und jetzt machen wir da auch für die Jugendlichen die Möglichkeit, dass sie untereinander eigentlich etwas Ähnliches machen, wobei ich bei den Jugendlichen mehr auf Informatik, Administration und Englisch setze, weil es kann nicht jeder Bauer werden. Es gibt nur so und so viel Land. Und sonst plötzlich haben wir eigentlich, we create our own enemy. Dann haben wir so viele Leute, die von der Landwirtschaft abhängig sind, dass der Korridor schlussendlich nur mehr Druck ausgesetzt ist, als eigentlich, was uns recht ist. Und deswegen sind dann für das Youth Empowerment dann mehr mit Computer, mit Englisch, dass die Jugendlichen dann halt auch so ihre Praktiken mehr in diese Richtung oder natürlich im Hotelbereich, aber wir wollen auch unter keinen Umständen, dass die Region noch mehr abhängig von uns wird, und deswegen sind wir da sehr zurückhaltend.
Ja, das hast du in unserem Vorgespräch, hast du das erwähnt, dass ihr die Community eben nicht von euch abhängig machen wollt. Klar, unterstützt ihr, aber dass es auch nachhaltiger ist und längerfristiger bleiben soll, und das macht auch komplett Sinn.
Ja.
Gib uns aber hier mal einen Überblick über die ChemChem Lodges. Da sind ja drei. Wo sind die? Wie groß sind die? Und wie unterscheiden die drei sich voneinander?
Also wir haben auf der Seite vom Lake Manyare, das ist die 2011 aufgegangen ist, die ChemChem Lodge. Die hat 8, so ein Hybrid zwischen Zelt und Haus, solche Cottages. Und da ist auch der Geburtsort von der Slow Safari. ChemChem Lodge machen wir Nature Walks. Man kann mit dem Maasai am Lake Manyara joggen gehen. Wir machen Power Walks. Wir haben jetzt angefangen, was die Gäste sehr schätzen, auch Silent Walks zu machen, wo man so 3/4 Stunde einfach ohne zu reden in der Natur läuft, und nachher wird ein Feuer gemacht, um das Schweigen zu brechen, und so ein Tee aus Baobab und wilden Salbei wird gebraut. Auf der Manyara-Seite, wir haben da keine Büffel, relativ wenig Löwen, jetzt kommen die Elefanten, aber es ist relativ sicher, dass es auch sehr flach ist, da zu Fuß unterwegs zu gehen.
Ja.
Ich denke, da spürt man einfach diese enorme Energie von diesem, gut, es gibt jetzt viele Leute, die vielleicht nicht mit mir die Meinung teilen, aber wenn man denkt, dass auch Afrika die Wiege der Menschheit ist, und das ist ja an diesem Grabenbruch sehr wahrscheinlich passiert, denke ich, man spürt diese sehr alte Energie, die da ist, um etwas zu kreieren.
Und der Grund für diese Slow Safaris war einfach um was? Ich will jetzt keine Worte in deinen Mund legen, aber die Slow Safaris...
Die Slow Safari, ich persönlich war nie so ein Fan von Safaris, war mir alles viel zu organisiert, das kam mir vor wie so ein Summercamp. Man hat überhaupt nichts zu sagen als Gast, sondern es wird einem alles aufdiktiert, was man, wenn man, wie man es machen muss. Und ich stehe gerne früh morgens auf, spielt mir keine Rolle, aber ich möchte es eigentlich selbst entscheiden. Und ich bin auch nicht so ein Fan, meinen ganzen Urlaub irgendwie mit 7 anderen Gästen zu verbringen, mit denen ich vielleicht nicht so viel in Common habe, aber es ist mein Urlaub. Und die Engländer sagen dem Urlaub ja Holy Days, heilige Tage.
Ja.
Und ich denke, oft vergessen wir, was es eigentlich bedeutet, im Urlaub zu sein.
Ja.
Man sollte Celebration. Und so kam eigentlich das zustande, dass wir mit Slow Safari eigentlich vor allem dem Gast die Freiheit geben möchten, das zu tun, wann er es möchte und so, wie er es möchte. Das okay. ist so die Essenz. Das heißt nicht, dass es langweilig ist oder dass man nichts sieht. Ja. Wir hatten jetzt gerade auch eine Familie, die jeden Morgen um 5 aufgestanden, am Abend um 9 nochmals raus auf eine Nachtpirschfahrt. Nice. Solange das passt und das der Gerst wünscht, das finde ich wunderbar, aber es ist nicht an mir, diesem Mensch zu sagen, wie er seinen Urlaub verbringen muss. Ja.
Also das heißt, jede Partei, jede Familie, jedes Zimmer hat einen eigenen Guide und Fahrzeug und können quasi das Programm so gestalten, wie sie wollen.
Genau, man kann essen, wann man will und wo man will. Und wir legen auch sehr viel Wert auf sehr gutes und gesundes Essen. Mhm. Also wir haben Ponya, heißt Healing auf Swahili. Mhm. Das ist so unser Wellnessprogramm. Da haben wir, wenn man möchte, so ein gesundes Menü, das halt auf ein Superfood aufgebaut wird, die ja oft bei uns wachsen. Und dann haben wir noch das Mama-Menü, wo du dann Pizza und Pasta essen kannst. Du bist ja im Urlaub, es ist nicht ein Bootcamp. Aber ich denke, wenn man so viele Tage in der Natur verbringt und dieses Grounding wieder hat und diese Verbindung mit der Natur und unsere Gäste, unsere Generation ja sich bewusster wieder ernährt und sich bewegt, schätzen das die Leute sehr.
Ja, und es sind ja auch viele, die auf Safari gehen und denken, sie gehen sich Tiere anschauen, aber dann doch irgendwie eine Verbindung zur Natur entdecken, die sie nicht gemerkt haben, dass die fehlt im Alltag, in den Städten. Ja. Nochmal kurz zurück zu den Lodges. Ja. Also Chem Chem Lodge ist ja an der Manyara-Seite und da hast du von dem Grabenbruch gesprochen und das finde ich an Manyara so toll, wo man da wirklich sehen kann, wie ein Teil des Great African Rift Valleys, also von dem großen afrikanischen Grabenbruch, wie der aussieht. Das finde ich mega beeindruckend. Also die eine Lodge ist dort und die anderen beiden?
Die sind auf der anderen Seite, auf der Seite, die an Tarangire Nationalpark grenzt. Das ist die Burunge-Seite, da hat es auch einen See, der viel kleiner ist, der heißt Lake Burunge. Und da haben wir Little Champ Champ, das hat 6 so richtige Safari-Zelte, wie man sich das vorstellt. Und alle 3 Camps haben Pools und Gyms und alles, was man sich wünschen kann. Das ist überall das Gleiche. Und da ist es, würde ich jetzt mal sagen, eher so die traditionelle Safari-Aktivitäten. Das Schönste oder das, warum man auf Chem Chem kommt, ist sicherlich die Zeit mit diesen großen Elefanten zu verbringen. Wir haben ja die größte Gruppen von Elefanten mit so großen Stoßzähnen. Das ist wirklich ganz selten, dass man das noch sehen kann. Und das Schöne ist ja bei uns, wenn man mit Elefanten ist oder wenn man die Löwen sieht, auch wenn es ein Kill ist oder was immer, da hat es kein anderes Auto. Weil es ist ja eben, wir haben das exklusive Recht für diese Region und da können wir wirklich jeden Gast das auch ermöglichen, dass er fühlt, it's mine. Ja, ja. Und das finde ich sehr schön. Dann das kleinste ist Forest, das ist eigentlich so wie Little, aber das ist ein exklusives Camp, das hat 4 Zelte und beherbergt 10 Personen und das ist so ein bisschen ein Private Camp. Also da kann man alleine sein oder 10, aber man ist dann nur unter sich. Was sehr gut natürlich für Familie auch passt.
Absolut. Oder für so Multigenerational Travel, was ja viel mehr kommt. Oder wenn man mit Freunden unterwegs ist. Ja, aber das ist auch schön, wenn du sagst, wenn man dann so einen Löwe sieht und das hat man nur für sich, dann kann man auch so viel Zeit dort verbringen, wie man will. Und das ist eben auch viel wert. Da wird man nicht rausgedrängt, weil dahinter ist noch ein Fahrzeug.
Es ist ja alles relativ nah beieinander, man fährt nicht große Strecken und dann kann man mal sagen, jetzt gehen wir doch zurück. Und wenn der Guide, die sind ja die ganze Zeit in der Concession unterwegs, wenn sie was sehen, dann rufen die gleich an und sagen, hast du Lust, wieder rauszugehen? Ja. Und dann geht's. Es ist sehr spontan, das ist natürlich so auf einem exklusiven Gebiet wie bei uns möglich.
Es macht sehr viel Sinn, was du da mit Slow Safaris erzählst. Fühlt sich sehr richtig an, um so die Tierwelt und die Naturwelt besser kennenzulernen.
Ich denke, es tut einem gut, ja.
Ja. Fabia, ich beende meine Folgen gerne mit Fragen zu Favoriten. Was ist dein Lieblingsort in Tansania und warum?
Tansania ist so groß,
ja.
Ist es schwierig zu sagen. Ich bin noch nicht überall gewesen, aber ich denke, wo wir sind, Cem Cem ist wirklich klein und fein, ist wunderschön. Ja. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ist es natürlich auch wunderschön, wenn man Richtung Tanganyika-See geht oder in den Süden Richtung Ruaha-Nationalpark.
Und was ist dein Lieblingstier?
Kommt drauf an, also wenn es ganz heiß ist, dann wäre ich gerne ein Hippo, so schön im Wasser. Bin ich immer etwas neidisch.
Das kann ich verstehen. Ja. Hey Fabia, vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst.
Ja, gern geschehen, hat mich gefreut. Danke, dass du mir da die Plattform ermöglicht hast, André.
Sehr, sehr gerne. Es war wirklich toll, von euren Erfolgen zu hören, von der Stiftung. Und ganz herzlichen Glückwunsch an euch beide und an das ganze Team.
Danke vielmals.
Wir haben heute mit Fabia über die Cem Cem Safaris gesprochen, die sie gemeinsam mit ihrem Partner Nicolas aufgebaut hat. Wir haben von ihrer Slow Safari Experience gehört, die mir sehr, sehr gut gefällt. Und so will ich auch gerne das nächste Mal den Busch erleben. Und vor allem haben wir aber erfahren, wie sich die Cem Cem Association für die Förderung der Local Communities und für die Wiederherstellung des wichtigen Wildkorridors eingesetzt hat. Links zu den Lodges und der Association findest du in den Shownotes. Und wenn du Fragen oder Kommentare hast, schreib mir gerne auf Instagram oder per E-Mail podcast@africawithandre.com. Bis zum nächsten Mal.